Lesung aus der Apostelgeschichte, 10. Kapitel, 36. bis 41. Vers. Da tat Petrus den Mund auf und sprach: In Wahrheit, ich begreife, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern in jedem Volk ist ihm angenehm, wer ihn fürchtet und wer Gerechtigkeit wirkt. Sein Wort hat er den Söhnen Israels gesandt und ließ ihnen verkünden die frohe Botschaft vom Frieden durch Jesus, den Messias. Er ist der Herr aller. Ihr wisst von dem, was sich im ganzen Land Judäa ereignet hat, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, von Jesus von Nazareth, wie ihn Gott mit heiligem Geist und Kraft gesalbt, wie er umherzog, Wohltat und Heilung spendend allen, über die der Teufel Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir aber sind Zeugen all dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem gewirkt hat. Ihn haben sie ans Holz gehängt und ihn umgebracht. Ihn hat Gott auferweckt am dritten Tage und hat ihn sichtbar werden lassen, zwar nicht dem ganzen Volke, doch uns als Zeugen, zu denen Gott uns vorherbestimmte, wie wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nach seiner Auferstehung von den Toten. Soweit die Worte der Lesung. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. 7. Kapitel, 28. bis 8. Kapitel, 1. Vers. Und es geschah, als Jesus mit diesen Reden geendet hatte, waren die Scharen außer sich über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Als er aber vom Berge herabstieg, folgten ihm große Scharen. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, Brüder und Schwestern. Wir haben vom Sommer vorigen Jahres bis zum Sommer dieses Jahres die Bergpredigt, das 5. bis 7. Kapitel bei Matthäus an den Sonntagen betrachtet. Die soeben verlesenen Verse waren der Schlusssatz des 7. Kapitels bei Matthäus. Der letzte Satz ist der erste des 8. Kapitels. Nachdem wir die Redekomposition der Lehre Jesu, wie sie Matthäus in der sogenannten Bergpredigt, bei Lukas würden wir sie besser die Feldpredigt nennen, zusammengestellt hat, nachdem wir sie kennenlernten und bevor wir zur Erzählreihe, den Wunderkapiteln, des 8. und 9. Kapitels bei Matthäus übergehen, heute zunächst einige grundsätzliche Bemerkungen über die Evangelien überhaupt. Ich tue das, um eine richtige Ausgangsbasis zu schaffen für das, was wir nun erörtern werden, auch um Missverständnisse auszuräumen, und lege zugrunde die von der päpstlichen Bibelkommission am 21. April 1964 herausgegebene Instruktion über die geschichtliche Wahrheit der Evangelien. Unsere Bibelbetrachtungen, das haben Sie gemerkt, erfordern ein starkes Engagement nicht nur des Predigers, sondern vor allem der Zuhörer und sind sicherlich strapaziös. Eine Umfrage hat ergeben, dass sie dennoch dringend erwünscht sind. Auf Wunsch einiger Zuhörer schlage ich draußen im Anschlagkasten die zitierten Bibelstellen zum Nachlesen an. Und ein letztes, dasselbe Thema wird an allen Sonntagen in der Messe um 8:30 und um 11:00 behandelt. Es ist also gleich an welcher heiligen Messe sie teilnehmen. Die simple Art, mit der wir früher gelehrt wurden, biblische Texte, Einzelabschnitte, ja sogar Satzteile, Texte aus den Evangelien der Synoptiker Matthäus, Markus, Lukas, Texte aus dem Johannesevangelium, aus den Paulusbriefen, ja sogar aus der Johannesapokalypse unbesehen nebeneinander zu stellen und zu verwischen, ist nicht mehr vertretbar. Ja, sie ist unhaltbar geworden, auch wenn heute noch manche isoliert zitierte Bibelverse in bischöflichen Hirtenschreiben und apologetischen Abhandlungen herhalten müssen, ein mehr oder minder überzeugend vorgetragenes Anliegen zu untermauern oder auch bloß zu dekorieren. Wir müssen uns, wenn wir die Bibel recht deuten wollen, zuvor fragen, ob ein Wort Jesu ist oder ob es die Meinung des Verfassers des Evangeliums ist, ob es aus einem Gleichnis stammt oder aus einer Wundererzählung oder aus einer Legende, auch die gibt es im Neuen Testament, oder aus einem Gebet. Zu dieser genauen Prüfung fordert uns die eben genannte Instruktion auf. Sie präzisiert die im Wesentlichen schon von Pius XII. In seiner Bibelenzyklika Divino Afflante Spiritu von 1943 niedergelegten Gedanken. Jene Enzyklika, die damals in den Wirren des Großen Krieges zu wenig beachtet werden konnte. Die Enzyklika Pius XII. Und die eben genannte Instruktion Pauls VI. Lösen nun endlich und Gott Dank die Enzyklika Providentissimus Deus Leos XIII. Aus dem Jahre 1893 und sein apostolisches Schreiben Vigilantiae aus dem Jahre 1902 ab, wodurch die päpstliche Bibelkommission eingesetzt wurde. Diese Kommission wurde getreu dem Anfangswort des apostolischen Schreibens, Vigilantiae, eine Art Wachhund für die katholische Bibelwissenschaft. Pius X. Bestimmte die Aufgabe der Kommission neu. Sie sollte ihre Wachsamkeit ausüben, indem sie Anfragen von Katholiken über biblische Probleme beantwortete. Das tat sie in insgesamt 14 Dekreten, Responsa Antworten genannt, von 1905 bis 1915. Die Folge war diese: Es legte sich eine dunkle Wolke von reaktionärem Konservativismus über die gesamte katholische Bibelwissenschaft. Sie musste notwendigerweise bei solcher Einstellung der Bibelkommission die Kontakte mit den evangelischen Bibelerklärern verlieren. Denn hier ging es um die Wahrheit, und die Wahrheit ist nicht manipulierbar. Und mancher Bibelwissenschaftler, der sich ernsthaft mit der Wahrheit der Bibel auseinandersetzte, musste, weil er seine Erkenntnisse auf dem Lehrstuhl oder in seinen Büchern nicht äußern durfte, sein Lehramt niederlegen. Doch nun zur Instruktion Pauls VI. Die Instruktion spricht von drei Phasen der Überlieferung der Evangelien. Zur ersten Phase gehört das, was Jesus wirklich vor seinen Jüngern und dem Volk sagte und tat. Was die Jünger sahen und hörten, sollte sie fähig machen, von Jesu Leben und Lehre Zeugnis zu geben. Darum bediente sich Jesus einer Technik, die geeignet war, dass sie, die einfachen Menschen, seine Lehre verstanden und behielten. Diese erste Phase ist die der wirklichen Worte und Taten Jesu. was Jesus gesagt und getan hat, ist natürlich wichtiger als all das, was die frühe Kirche als seine Lehre weitergab. Nirgendwo aber sagt die Instruktion, die Evangelien seien die Aufzeichnung dieser ersten Phase der wirklichen Worte Jesu und seiner Taten. Sie ist uns verloren gegangen, wir kennen sie nicht mehr. Die zweite Phase ist das Zeugnis der Apostel nach der Auferstehung des Herrn. Sie stimmten es ab auf die Bedürfnisse derer, denen sie predigten. Für diese zweite Phase beruft sich die päpstliche Instruktion aber bezeichnenderweise nicht auf eines der Evangelien, sondern auf die Petrusrede in der Apostelgeschichte, die wir soeben in der Lesung hörten. Diese Stelle ist der Kurzaufriss des Lebens Jesu und schließlich ist das älteste Evangelium, das des Markus, nur die Entfaltung dieses Kurzberichtes. Hier müssen wir einen wesentlichen Gesichtspunkt dazu nennen. Den Aposteln musste das, was Jesus vor seinem Tode lehrte und wirkte, nach seiner Auferstehung und erst recht nach Pfingsten in einem anderen, neuen Lichte erscheinen. Und so konnten sie es auch in einem besseren Verständnis ihren Zuhörern weitergeben. Auch sie mussten, wie Jesus es tat, ihre Botschaft den Zuhörern anpassen, je ob sie zu Juden oder Nichtjuden, zu Griechen oder Nichtgriechen, zu gebildeten oder einfachen Menschen sprachen. Die Instruktion sagt, dass die verschiedenen literarischen Formen, die bei der Anpassung verwandt wurden, genau auseinandergehalten werden müssen. Ich zitiere wörtlich. Da aber Gott in der Heiligen Schrift durch Menschen nach Menschenart gesprochen hat, muss der Schrifterklärer, um zu erfassen, was er uns mitteilen wollte, sorgfältig nachforschen, was die Schriftsteller wirklich haben sagen wollen und was Gott mit ihren Worten kundzutun für gut befunden hat. Um aber die Absicht der heiligen Schriftsteller zu ermitteln, muss man neben anderem auch die literarischen Gattungen beachten. Denn die Wahrheit wird in Texten von unterschiedlicher geschichtlicher Art oder in prophetischen oder dichterischen Texten oder in anderen Redegattungen auf je andere Weise dargelegt und ausgedrückt. Weiterhin hat der Erklärer nach dem Sinn zu forschen, den der Schriftsteller aufgrund einer ganz bestimmten Lage, seiner Zeit und Kultur entsprechend, mit Hilfe der damals üblichen literarischen Arten hat ausdrücken wollen und wirklich zum Ausdruck gebracht hat. Will man nämlich richtig verstehen, was der heilige Verfasser hat aussagen wollen, so muss man auf jene angestammten Weisen des Empfindens, Sprechens und Erzählens achten, die zur Zeit des Verfassers herrschten und die damals in menschlichen Zusammenleben allgemein üblich waren. Soweit das Zitat aus der Instruktion. Damit sind wir aber auch schon zur dritten Phase gekommen, nämlich zu der Phase der Aufzeichnung. Für diese Phase rechnet die Bibelkommission mit einem Prozess der Auswahl, der sinnvollen Zusammenstellung von Worten und Taten Jesu, mit Erklärungen und Randbemerkungen der Evangelisten und schließlich mit einem bestimmten Ziel, dass sich die Verfasser der Evangelien gesetzt haben. Wir müssen also, um die Evangelien zu verstehen, hinhorchen auf das, was uns die Formgeschichte sagt über die Entstehung und die literarische Gattung eines Textes. Wir müssen hinhorchen auf das, was uns die Redaktionsgeschichte aussagt darüber, was der die Reden und Taten Jesu auswählende Verfasser bei seiner schriftlichen Arbeit aus dem ihm vorliegenden Stoff gemacht hat. Die Instruktion sagt ausdrücklich, die Wahrheit der Erzählungen wird nicht angetastet, wenn die Evangelisten die Worte und Taten des Herrn in verschiedener Anordnung berichten und seine Aussprüche nicht buchstabengetreu wiedergeben, sondern sinngemäß, und wenn sie sie verschieden formulieren. Hier spricht die Instruktion von Wahrheit und nicht von geschichtlicher Wahrheit. Wahrheit kann ja dichterische Wahrheit sein wie historische Wahrheit, rhetorische Wahrheit wie juristische Wahrheit, mythische Wahrheit wie Evangelienwahrheit. Aus den Ergebnissen der neueren Forschung, so schreibt die Bibelkommission, geht hervor, dass Leben und Lehre Jesu nicht einfach weitererzählt wurden, nur damit die Erinnerung daran nicht schwinde, sondern dass sie so verkündet wurde, dass sie der Kirche Fundament des Glaubens und der Sitte sein konnte. Damit sagt die Bibelkommission eindeutig, dass es zum rechten Verstehen des Evangeliums nicht um eine Buchstabengläubigkeit geht. Das Geschehen kommt in einer ganz bestimmten, vom Evangelisten gestalteten Form zu uns, nicht in der Gestalt einer historisch genauen Reportage, sondern, und nun kommt das Entscheidende, als Glaubenszeugnis. In ihm haben sich die Erfahrungen der Augen- und Ohrenzeugen niedergeschlagen. Und weil das entscheidende Ereignis für die Apostel die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn war, deshalb hat sich dieses Ereignis auch auf die Berichte vom historischen Jesus vor seinem Tode ausgewirkt. So gesehen ist es durchaus möglich, dass, um auf unser in den Kapiteln 8 und 9 bei Matthäus anstehendes Problem zu kommen, die Weitergabe der Wundererzählungen bei der Verkündigung an die Gemeinden durchaus zu einer Ausweitung des Verwunderlichen und Wunderbaren geführt haben kann. Vielleicht sogar zu einer Dramatisierung. Oder auch dazu, ein Jesuswort, etwa ein Gleichnis, durch eine Handlung zu illustrieren und dadurch verstehbarer zu machen, indem das Wort Jesu gewissermaßen in diese Handlung hineinprojiziert wird. Ein Beispiel dafür dürfte das einzige Strafwunder des Neuen Testamentes sein, die Verfluchung des Feigenbaumes, wie sie uns von Matthäus 21, 19 bis 22 und von Markus, 11. Kapitel, 12. bis 14. und 20. bis 23. Vers berichtet werden. Doch davon später. Zu bedenken ist ferner, dass es für die Mentalität, das heißt für die Denkweise und das Weltbild des alten Orient, unseren strengen Begriff des Naturgesetzes nicht gibt. Das Einfügen wunderbarer Züge in eine ältere Überlieferung war also keineswegs die Umwandlung eines Nichtwunders in ein Wunder. Das wäre ja ein Betrug. Es kann sich durchaus um eine erzählerische Verdeutlichung auf der Linie einer älteren, sachlichen Aussage handeln. Ich fasse zusammen. Wir müssen bei den Evangelienberichten drei Phasen unterscheiden. Die erste Phase, die der wirklichen Taten und Lehren Jesu. Die zweite Phase, ihre Verkündigung durch jene, die Augenzeugen waren, die mit dem auferstandenen Christus gegessen und getrunken haben, wie Petrus in der Lesung soeben sagte, und die den Gottesgeist zu Pfingsten erhalten hatten. Die dritte Phase schließlich, die schriftliche Fixierung durch die Verfasser der Evangelien in Auswahl und Zielsetzung. V. Formgeschichte und Redaktionsgeschichte versuchen, den Sinn, die Zielsetzung, die literarische Gattung, die Absichten der Verfasser der Evangelien aufzuweisen. Und schließlich, die Evangelien sind keine historische Reportage, wir würden heute sagen Tatsachenberichte, die mit Mikrofon und Tonband und Kamera aufgenommen wurden, sondern Glaubenszeugnis von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, und von dem Heil, das uns durch ihn gekommen ist. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.